Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe heute einen absoluten Special-Gast dabei. Und zwar, nein, Yaren, du natürlich auch. Yaren guckt direkt so von wegen, it's me. Aber nein, also du bist es natürlich auch, aber es ist dieses Mal Ozan.
Hallo.
Der dritte im Bunde, Os kleiner Bruder und auch Yarens kleiner Bruder.
Ja. Obviously.
Oh, hi.
Lange nicht gesehen. Wir leben genau. Im selben Haus.
Yes. Ozan ist halt auch mit dabei und wird euch auch dieses Mal entertainen.
Das freut mich, dabei zu sein. Ich bin ein bisschen aufgeregt.
Ich glaube, das können wir dir verzeihen und das machst du bestimmt ganz toll heute.
Ja.
Und für die Leute, die uns nicht kennen, ich bin Mascha, ich moderiere das hier, ich bin euer Host. Und mit dabei ist natürlich auch Yaren, die einzigartige, wunderschöne Yaren.
Dankeschön. Es ist immer wieder so toll, mit dir hier zu sein.
Also vor allem, weil ich dich immer so mit Lob überschütte.
Nein,
so,
aber diesmal bist du wieder bei uns.
Ja, stimmt. Ja. Stimmt auch, ja. Und ist ich habe... Schön. Eine ganz besondere Folge für euch vorbereitet.
Mhm.
Und zwar ist es eine Community-Folge. Das hatte ich ja schon angekündigt, muss man fairerweise sagen. Und der Titel der Folge ist Familiäre Turbulenzen in 3, 2, 1.
Mhm. Das wird eine Folge mit ein Familiendrama kommt selten allein.
Ja. Das habe ich gerade voll daran erinnert. Deswegen dachte ich, ich schließe daran mal direkt an, weil ich fand es ganz witzig, das mit dir zu haben. Und da wir heute mehrere Familienmitglieder dabei haben, dachte ich, why not, oder?
Das passt,
Das passt richtig gut zu Geschwister und zu Schwägerin.
Und bevor wir reingehen, will ich auch nochmal ganz kurz erwähnen, weil es gerade bei den Community-Folgen immer so ein Ding ist, nur dass ihr es im Hinterkopf habt, wir sind keine PsychologInnen oder SpezialistInnen. Wir geben hier nur unseren Senf dazu, unsere Erfahrung, unsere Meinung. Also hört es euch gerne an. Wir nehmen auch immer gerne Community-Themen auf. Aber ja, was wir hier sagen, sollte man jetzt nicht zu 100% als Ratschlag nehmen und sagen, okay, die von Herz über Kopf haben das jetzt so gesagt und deswegen machen wir das jetzt so. Also ich glaube, da haben wir auch immer eine Verantwortung. Und ja, damit würde ich auch direkt zur Frage der Folge gehen, wenn ihr dafür bereit seid.
Wir sind bereit.
Ihr seid bereit?
Bist du bereit? Bist du bereit, bist du Krabs?
Ja.
Okay, die Frage der Folge ist, glaubt ihr, dass man mit Geld Glück kaufen kann? Es wird Schnick, Schnack, Schnuck gespielt in diesem Podcast, in dieser Folge, weil die beiden sich nicht einigen könnten, wer zuerst antwortet. Nur, dass ihr euch wundert, falls ihr so Faustschläge hier hört. Die prügeln sich nicht, die spielen nur Schnick, Schnack, Schnuck.
Ja.
Also. In gewisser Hinsicht, ja. Ich sag halt auch meistens immer so, ich weine lieber in einem Porsche und, okay, in meinem Fall eine G-Klasse. Ich meine, lieber in der G-Klasse und wische mir meine Tränen mit 500-Euro-Scheinen ab, anstatt in so einem Corsa oder so zu sitzen.
Mhm.
Ja, nein. Du kannst nicht alles mit Geld kaufen, aber du kannst sehr vieles mit Geld kaufen, was dich glücklich macht.
Okay, Ozan, was sagst du dazu?
Ich glaube, Geld macht nicht glücklich. Ich glaube aber, Geld macht insofern glücklich, oder man kann glauben, dass Geld glücklich macht, insofern, dass es die Sorgen wegnimmt. Also ich glaube, Leute, die kein Geld haben und dann Geld bekommen, werden glücklicher, weil ihnen einfach Sorgen wegfällt.
Mm.
Aber Leute, die schon sehr viel Geld haben, werden nicht noch glücklicher, wenn sie noch mehr Geld bekommen.
Ja, ich sehe es auch so. Ich finde es immer so ein bisschen fake, wenn Leute so sind, so, oh, Geld ist doch nicht alles im Leben. Solltest dich nicht darauf fokussieren. Das macht dich doch am Ende nicht glücklich. Ich finde, das sind dann meist Leute, die schon sehr viel Geld haben.
Ja.
Und ich glaube es, also ich sehe es genauso wie, also Yaren, du hast es ja jetzt so sehr metaphorisch dargestellt, aber ich sehe es halt auch so, es ist halt einfacher, wenn man keine existenziellen Ängste hat, ne?
Ja. Ich glaube auch, vor allem bei ärmeren Haushalten, ne, fokussieren sich viel mehr aufs Geld, weil sie merken, dass Geld ein Problem ist.
Mhm.
Und deswegen denken die, wenn wir Geld haben, müssen wir glücklicher sein. Und Leute, die kein Geld haben, sind halt mit diesem Ratschlag, Geld ist nicht alles. Guck, dass du etwas suchst, was dir leidenschaftlich gefällt. Mhm. Und bei Leuten, die halt kein Geld haben, sind so, wir müssen überleben. Ich möchte nicht mehr ganze Zeit in der Krise sein, sondern ich möchte wirklich leben. Deswegen gucken die nach dem Geld.
Ja, also würdest du sagen, wie glücklich man durch mehr Geld wird, hängt auch davon ab, aus wie viel Geld man kommt ursprünglich.
Ja, das glaube ich, ja.
Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich bin halt aufgewachsen mit so sehr viel Sparen. Und jetzt, wo ich so einen Vollzeitjob habe oder halt Geld verdiene, kann ich nicht aufhören, es auszugeben. Ist das bei euch auch so? Oder wie ist das? Ich bin halt so, ich habe so das Gefühl, ich musste mir früher immer sagen, nein, das kannst du dir nicht leisten, das darfst du dir nicht leisten. Und jetzt bin ich die ganze Zeit so, seit ich arbeite, also seit fast 10 Jahren, bin ich so, ich kann mir alles leisten. So, das ist richtig schlimm einfach. So, und ich komme nicht drüber hinweg. Ich habe es auch letztens auf TikTok gesehen, dass einer darüber so geschrieben hat, von wegen, hat das noch irgendwer, der jetzt nicht so ultra rich abgewachsen ist? Und ich war so, okay, anscheinend bin ich damit nicht alleine. Habt ihr das auch, oder?
Nee, das fühle ich sehr, weil ich habe jetzt, glaube ich, seit einem halben Jahr oder ein bisschen weniger angefangen mit dem Minijob. bekomme ich dazu auch noch BAföG und bekomme halt so ungefähr meine 1000 Euro im Monat. Und davor hatte ich halt nur mal das Kindergeld und so 150 Euro im Monat, weil die 50 Euro, die anderen waren im anderen Sparkonto, worauf ich nicht zugreifen konnte. Und auf einmal kann ich mir Sachen leisten. Und davor war ich immer so, ich glaube, ich bin einfach ein genügsamer Mensch. Ich habe keine Wünsche. Und jetzt, wo ich Geld habe, bin ich so, ich habe doch Wünsche. Ja. Ich will doch Sachen haben.
Ja, voll,
ich war Klamotten kaufen. Ich war so, jetzt brauche ich Schuhe.
Ja.
Ich war dies und das kaufen. Ich bin so, wow. Jetzt, wenn mich Leute fragen, was ich mir zum Geburtstag wünsche, könnte ich wahrscheinlich Sachen sagen, weil ich jetzt darüber nachdenken kann. Davor konnte ich halt nicht darüber nachdenken oder wollte ich nicht, weil ich wusste, dass ich mich leisten kann.
Ja, voll. Voll, ich hatte das auch, ich war letztens, also ihr kennt mich, ich bin ja, ohne jetzt hier Werbung zu machen, aber ich bin harter TK Maxx Shopper. Das hat Jaren ja auch schon leider am eigenen Leib erleben dürfen, wie ich dich da reingeschleppt habe, ne? Ja.
Tut immer noch weh.
Aber es hat
immer
sich gelohnt.
Noch. Es hat sich gelohnt, aber es tut immer noch weh.
Aber ich war halt dort und dann war es halt irgendwie so ein Monat, jetzt vor ein paar Monaten, wo ich halt echt viel schon vorher ausgegeben hatte für so andere familiäre Sachen auch und so. Und dann stand ich so vor dieser Handtasche und dachte so, nein, du kannst jetzt nicht 150 Euro für eine Handtasche ausgeben, du legst die jetzt zurück. Und das mache ich mittlerweile so selten und es tat so weh. Und ich kann mir einfach, und keine Ahnung, das ist so Trauma, aber ich kann mir einfach vor wie das arme Kind von vor 15 Jahren, dass jetzt wieder die Sachen zurücklegen muss und gehen muss irgendwie. Das war ganz schlimm. Ich bin auch aus diesem TK Maxx raus und war so, ich fange jetzt nicht an zu heulen, nur weil ich mir eine Sache nicht leisten könnte. So, wo sind wir denn hier? Aber es ist schon krass, was das mit einem macht, ne?
Das wenn man sehr dann krass.
Auch die Möglichkeiten hat. Aber wie ist es bei dir, Jaren?
Ich bin übelster Sparfuchs irgendwie.
Ja?
Es gibt manchmal so Momente, ich so, das gönne ich mir. Mhm. Und dann mache ich mir so einen Warenkorb. Und dann überlege ich 3 Tage, brauche ich das wirklich?
Außer wenn du
Bei manchen Sachen.
Sagt mir Jaren öfters, dass sie Sachen in ihrem Warenkorb hat. Und dann sagt, dass sie erstmal wartet, um zu gucken, ob sie es immer noch haben möchte nach einer Zeit.
Ja, weil meistens ist es impulsive oder aus Langeweile. Und dann denke ich mir so, brauche ich das jetzt wirklich?
Mhm.
Weil zum Beispiel, ich habe gedacht, okay, ich spare mein Geld an, weil ich mir ein Auto holen möchte. Und ich irgendein Auto, schon ein teures Auto. Und es war so, okay, lieber tue ich mein viel Kapital da reinlegen. Und es hängt also davon ab. Ich habe schon viele Wünsche, aber ich bin so, nein, okay, du musst aufpassen.
Ja.
Ich rechne auch immer durch. Ich so, okay, in der Woche darf ich 100 Euro ausgeben, damit es am Ende des Monats so viel übrig bleibt, damit ich das auf ein Tagesgeldkonto drauf machen kann.
Dann bist du da echt auf jeden Fall schlauer. Also ich glaube, ich gucke die ersten 15 Tage nicht auf mein Konto. Und ich bin so, oh, take my carbs.
Ja, ich denke auch immer so am Anfang des Monats so, ja, ich bin jetzt eh reich.
Ja. Das ist echt so.
Ganz falscher Ehrgeiz.
Aber ich finde, das geht dann direkt in so eine nächste, weil ich weiß nicht, ob du das dann auch hast, Ozan, aber bei mir ist es dann voll so, dass ich das dann so mache und so voll lebe und gleichzeitig so denke, so, boah, ich bin eigentlich voll die Konsumhose.
Ja.
Das ist eigentlich voll schlecht. Kapitalismus, buh, ich gebe mich dem hin. So, und dann fühle ich mich richtig schlecht und habe dann doch zu dem, dass ich weiß, dass ich es nicht so viel ausgeben sollte, vielleicht gerade noch so ein schlechtes Gewissen, weil ich so das Gefühl habe, ich befeuere so voll dieses Konsumentendasein.
Ja.
Und dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Ist es bei dir auch so oder lebst du einfach?
Also ich glaube, ich bekomme am meisten schlechten Gewissen, wenn ich Essen bestelle. Weil ich weiß, ich könnte Essen machen und ich habe Essen zu Hause, das ich machen könnte. Und dann bin ich so, aber ich habe jetzt irgendwie keine Lust und ich habe ja das Geld.
Ja.
Also kann ich auch einfach Essen bestellen.
Ja, aber ich glaube, das ist dann so ein bisschen diese Frage, Essen gehen, beziehungsweise Essen bestellen versus Essen machen. Es ist ja irgendwie so Lebenszeit, die du dir damit erkaufst. Weil damit, dass du halt nicht Essen machen musst, kannst du ja was anderes machen.
Aber meistens halt das Essen, das ich bestelle, nicht gesund. Wenn ich dann Essen machen würde, wäre das halt ein bisschen besser für mich und auch für meine Ziele. Und da bin ich immer so, aber keine Lust.
Ja, ich glaube, gefährlich wird es, wenn man, ich weiß nicht, wie es bei dir im Freundeskreis ist, aber gefährlich wird es dann, wenn du so einen Freundeskreis hast, wie zum Beispiel meine besten Freunde sind alle so, man gönnt sich ja sonst nichts. Und dann ist es so ein Teufelskreis an, man gönnt sich ja sonst nichts.
Ja.
Und, vor allem, war das nicht mit dir sogar, als wir unterwegs waren, du so gesagt hast, Mascha, ich darf kein Geld ausgeben. Und ich so straight so zu dir meinte so, das kannst du von mir nicht verlangen, dass ich zu dir sagen werde, du darfst kein Geld ausgeben. Ja, da waren wir schon
doch,
wieder.
Da waren wir doch Trüffelpasta essen.
Oh ja.
Und direkt danach Burrata und dann waren wir doch noch zu Tiki Max.
Oh Gott, ja, wir sind ein bisschen eskaliert, ne? Das ist ein kleines bisschen. Aber ja, finde ich eine spannende Frage. Habe ich letztens auf Ask Reddit gesehen und dachte, ich stelle sie auch mal euch.
Ja, gute Frage.
Und damit würde ich jetzt auch langsam einsteigen in die Community Posts. Ozan, bist du nervös? Deine ersten Community Stories? Das ist auch voll krass. Wir werfen dich eigentlich so direkt ins kalte Wasser. Das sind nicht mal so lustige Reddit Stories, sondern das ist so hier ernste Community Stories. Was ist dein Take?
Na, ich muss auf jeden Fall sagen, dass jetzt die Einstiegsfrage mich auf jeden Fall ein bisschen runtergebracht hat und ich bin bereit, ja.
Okay, sehr gut. Dann steigen wir jetzt ein. Story Nummer 1. Bin ich das Arschloch, weil ich mit meinem Verlobten und meinem Sohn weggezogen bin? Ich bin 20 Jahre alt und Hausfrau. Mein Sohn ist 7 Monate alt und mein Verlobter ist 21 und angestellt bei der Bundeswehr. Wir kommen beide gebürtig aus Nordrhein-Westfalen und sind vor kurzem nach Niedersachsen gezogen, rund 2 Stunden von Familie und Freunden entfernt. Ich bin ein sehr introvertierter Mensch und fühle mich nicht wohl damit, andere Menschen um Hilfe zu bitten, außer meinem Verlobten. Mein Sohn ist krank. Er hat einen Herzfehler, der in wenigen Wochen unter einer mehrstündigen OP behoben werden soll. Er ist ein Schreikind, in Klammern, darf aber nicht schreien, da ihm die Kraft und Luft dazu fehlt. Und die letzten Monate waren sehr anstrengend für mich, körperlich sowie emotional. Die Gedanken daran, dass mein kleiner Engel eine große, riskante OP vor sich hat, zerfressen mich jeden Abend und das Schreien frisst meine Kräfte noch mehr. Wir sind umgezogen, sodass mein Mann abends nach Hause kommen und mir im Haushalt helfen kann, den Kleinen mehr sieht und mich psychisch stützen kann. Jetzt werde ich von allen Ecken mit Kommentaren zugetextet, dass ich doch hätte die Hilfe von meiner baldigen Schwiegermutter oder meiner Mutter annehmen können. Nochmal, ich nehme die Hilfe anderer nicht gerne an. Es ist aber nicht so, dass ich es immer verneint hätte. Wenn ich Hilfe von meiner Mutter angenommen habe, war oft eine ziemliche Spannung zwischen uns, da wir noch nie sehr gut miteinander klarkamen. Und wenn meine baldige Schwiegermutter Hilfe angeboten hat, habe ich mich laut ihr nicht genug bedankt und sie hat sich bei meinem Verlobten oder sogar seinem Bruder oder seiner Zwillingsschwester über mich beschwert. In Klammern, ich habe jedes Mal Danke gesagt, aber anscheinend hat sie erwartet, dass ich auf die Knie gehe und ihre Füße küsse, damit sie zufrieden ist. Also habe ich nicht die besten Erfahrungen mit der Hilfe in unserer alten Wohngegend gehabt und es hätte nicht geklappt, wenn ich die ganze Woche mit dem Kleinen alleine gewesen wäre und meinen Verlobten nicht hätte sehen können. Nachdem meine Schwiegermutter in einer Notsituation meinte, ich würde überreagieren und dass sie mich mit dem Kleinen nicht zum Krankenhaus fahren würde, bin ich total gestresst und mit dem schreienden Kind ins Krankenhaus gefahren und der Arzt bestätigte dort, dass ich noch genau zur richtigen Zeit dort ankam, sonst wäre mein Sohn jetzt vielleicht nicht mehr unter uns. Sie hat versucht, allen weiszumachen, dass ich sie noch nie nach Hilfe gefragt hätte und dass sie doch natürlich irgendetwas gemacht hätte, wenn es doch so schlimm gewesen sei. Danach war der Schlussstrich gezogen. Mein Verlobter und ich haben zusammen eine Wohnung in der Nähe der Kaserne meines Verlobten gesucht. Jetzt werde ich als das Arschloch hingestellt, weil ich meiner und seiner Mutter das Enkelkind entziehen würde und sie ihn ja jetzt gar nicht mehr sehen würden und ich doch einfach nach Hilfe hätte fragen sollen, wenn es mit dem Kleinen zu anstrengend wird. Mein Verlobter steht voll hinter mir. Trotzdem denke ich manchmal darüber nach. Habe ich überreagiert? Bin ich das Arschloch?
Nein.
Ich würde auch sagen, nein.
Schon ein klares Nein, ne?
Ja. Also erstens, wenn jemand dir einen Gefallen tut und danach was im Gegenzug erwartet, dann ist es für mich kein Gefallen. Wenn man sagt, ich mache dir jetzt was und dann möchte ich was im Gegenzug haben, dann ist es wie, als würdest du dich als Held repräsentieren wollen und sagen, ich mache was, ich bin so ein guter Mensch und dann bekommst du nicht das, was du möchtest, dann ist es ja einfach kein Gefallen, sondern wirklich ein bisschen egoistisch, dass man was erwartet. Rein
egoistische Tat eigentlich, ne?
Ja. Und dann auch noch, wenn deinem Kind nicht gut geht und wenn es dir nicht gut geht, dann nimm es erstmal ernst, dann bring es zum Krankenhaus. Und wenn danach rauskommt, dass du überreagiert hast, was auch passieren kann, danach kannst du sie ansprechen und sagen, hey, du hast überreagiert. Vielleicht guck mal drauf und hör zu, wenn wir sagen, das ist normal.
Mhm.
Aber nimm es zuerst ernst, weil in dem Fall war es sogar was Ernstes. Wäre sie nicht drauf eingegangen, wäre selber zu Krankenhaus gegangen, wäre das Kind vielleicht jetzt tot. Das, finde ich, geht halt gar nicht. Und deswegen auch sagen, ist nicht das Arschloch. Wenn die Eltern es nicht ernst nehmen, vor allem die eigene Mutter, da hieß es ja, dass es irgendwie Spannung ist, das ist immer ein bisschen blöd. Und wenn dann ein Kind hat, dem es nicht gut geht und dann selber noch Spannung mit der eigenen Mutter hat und von allen Ecken irgendwas hört, dann ist es einfach stressig. Und wenn man dann nicht die Person hat, die man am meisten liebt, nicht bei sich hat, dann ist es halt auch blöd. Und deswegen kann ich verstehen, dass man dann wegzieht. Mhm. Vor allem ist es auch nicht so weit weg. Es sind jetzt 2 Stunden. Es ist nicht so, als hätten die, als wären die in ein anderes Land gegangen und die könnten das Enkelkind gar nicht mehr sehen. Und außerdem ist auch das Enkelkind nicht deren Besitz.
Auf jeden Fall gute Punkte. Jarin, was sagst du dazu?
Gesprochen wie ein Löwe. Ich kann Ozan zustimmen. Man sagt im Türkischen, mach eine gute Tat und schmeiß sie ins Meer.
Mhm.
Also, wenn du was Gutes machst, dann machst du es, weil du was Gutes machen möchtest und nicht, weil, oh, ich tue dir was Gutes und dann, wenn irgendwann bei mir Scheiße läuft, bin ich so, Ozan, weißt du noch damals, ich habe dir das Gute getan, ich brauche jetzt einen Gefallen von dir. Geht nicht, man sollte man nicht machen. Das mit dem Krankenhaus, das ins Krankenhaus gegangen ist, eine Mutter fühlt es, wenn ihrem Kind es nicht gut geht. Das ist einfach so und ich find's krass, nur weil sie angepisst ist, also die Schwiegermutter,
genau, die baldige, ja.
Ja, nur weil die nicht genügend Dank bekommen hat, so zu sein, zu sagen, ja, ich fahre dich jetzt nicht ins Krankenhaus. Und man weiß, dieses Kind hat einen Herzfehler, ist ein Schreikind, das ist alles aufeinander. Dann solltest du doch als Mutter doch eigentlich da sein.
Ja.
Also so, du bist auf jeden Fall nicht das Arschloch.
Ich finde das auch so krass und ich stelle mir das so vor, in dieser Situation zu sein. Du bist junge Mutter, sie ist ja auch sehr jung, ich glaube Anfang 20. Du hast dein erstes Kind gerade, dein Partner oder deine Partnerin ist nicht in der Nähe und du hast halt nur diese beiden Mutterfiguren, die beide eigentlich so übelst toxisch sind.
Mhm.
Also ich kann es auch voll verstehen, dass sie weggezogen ist und ich finde auch, sie sollte sich den Schuh auf keinen Fall anziehen lassen, sich jetzt so in so eine Arschlochposition, also wirklich schon gaslighten zu lassen, finde ich. Also wie dann die Schwiegermutter auch rumrät und sagt, ach, ich hätte sie doch ins Krankenhaus gefahren. Wenn sie was gesagt hätte, so hat sie. Also kein Wunder, dass sie dann auch sagt, hey, sie hat ein Problem damit, nach Hilfe zu fragen, zumindest bei diesen Leuten.
Ja, also, das dachte ich mir auch.
Kann man, glaube ich, völlig unterschreiben.
Dass sie dann auch sagt, ja, sobald, also wenn ich die Hilfe von meiner Mutter angenommen habe, also von ihrer eigenen Mutter, sagt, ja, danach ist ein angespanntes Verhältnis, dann macht man es einfach nicht, weil man keinen Bock auf dieses angespannte Verhältnis hat, mit der Schwiegermutter genauso, dann ist halt dieses, ja, wie du sagst, man muss diese Person jetzt vergöttern und sagen, oh mein Gott, du bist mein Gott und oh, wie kann ich dir nur danken, dass du mir jetzt diesen Gefallen getan, also mir geholfen hast, wo ich mir denke...
Da hat man auch gar keinen Bock mehr, nach Hilfe zu fragen.
Nee,
ne? Und man
nee,
sich so denkt, okay, wie viele Jahre darf ich mir das danach anhören? Ich habe ein Update für euch, denn die Story ist schon vor einigen Wochen, beziehungsweise ich muss leider sogar zugeben, vor einigen Monaten reingegangen. Es waren nämlich sehr viele Geschichten, aber ich habe gedacht, ich frage mal nach. Sie hat ja gesagt, es gab eine Herz-OP und ich dachte...
Die habe ich jetzt voll vergessen.
Mhm.
Ja, ich dachte, vielleicht wollen wir alle wissen, wie es ausgegangen ist, ob es dem Kleinen gut geht.
Mhm.
Und ich würde dazu jetzt kurz das Update geben. Also, denen geht es allen gut. Der Kleine hat die OP super überstanden und durfte nach 2 Wochen wieder nach Hause. Und seitdem gab es eine 180-Grad-Wendung. Er schreit nicht mehr, er ist nur noch am Lachen, er bewegt sich viel und ist super happy. Ja.
Das freut mich.
Voll, ne?
Dass vor allem er nicht das Opfer geworden ist von den ganzen Sachen.
Ja.
Und dass er gut rauskam.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also, hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island. Und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Und das fand ich halt irgendwie auch voll wichtig, weil ich habe das Gefühl, so oft haben wir so schreckliche Stories, wo man sich so denkt, so, oh mein Gott, werden die alle okay sein? Und zumindest bei den Community-Stories und leider auch, weil ich immer sehr lange brauche, um dann die Leute zu kontaktieren und alles. Aber dadurch gibt es dann immer Updates. Und ich dachte so, ein Happy End zumindest in dem Punkt. Freut uns alle, glaube ich, oder?
Ja, das ist schön.
Ja, du heulst echt fast Jahre.
Es geht um Kinder.
Ja, gut.
Ich arbeite mit Kindern.
Aber das Kind hätte auch sterben können. Es hätte nicht so schwer verletzt sein können oder irgendwie beeinträchtigt, sondern wirklich sterben können.
Ja,
dass es ihm jetzt wirklich so gut geht und er nichts hat.
Voll schön.
Voll gut.
Ja. Und auch an alle Mamis und Papis da draußen, die vielleicht auch sich ein bisschen überfordert fühlen und die keine Hilfe von Eltern oder anderen Menschen in ihrem Leben kriegen können. Ich habe euch auch noch so eine Caritas Online-Hilfe-Seite, wo ihr auch Hilfe kriegen könnt, verlinkt. Also schaut da in die Beschreibung. Aber ich dachte, das ist vielleicht auch nicht so schlecht. Weil vielleicht auch, wenn man so Probleme hat, im direkten Umfeld nach Hilfe zu fragen, zumindest da irgendwie so eine Anlaufstelle zu haben und auch nicht so eine hohe Schwelle da reinzugehen, weil es einfach verlinkt ist, hilft, glaube ich, auch ein bisschen weiter.
Hilfe annehmen sollte keine Schwäche sein.
Ja, ist eine Stärke. Alright, wollen wir in die nächste Story gehen? Und ich frage nicht Yaren, weil sie sagt immer nein. Ozan, wollen wir...
I'm ready, ja.
You're ready. Okay, let's
einfach do it. Nein sagen müssen.
Nein.
Story Nummer 2. Hallo, ich bin 18 Jahre alt und komme aus der arabischen Kultur. Ich bin seit 2,5 Jahren mit meinem Freund zusammen und es gab schon so viele Situationen, wo sich die Eltern, in Klammern türkische Kultur, zu viel herausgenommen haben. In Klammern, unsere Eltern kennen sich schon aus ihrer Kindheit. Zum Beispiel sagen sie, wir müssten sie fragen, wie unser Kind zu heißen hat. Ein weiterer Punkt ist, als mir mein Freund einen Ring geschenkt hat und ihn voller Stolz seiner Mutter zeigen wollte, worauf dann als Antwort nur kam, boah, das ist jetzt richtig heftig. Wo willst du ihn denn dran stecken? An ihre F*** oder was? Es gab immer wieder Streitereien zwischen mir und seiner Mutter. Jetzt kommt dazu, dass sie sich weigern, fürs Handhalten zu meinen Eltern zu kommen, aus Kontrollzwang. Sie nennen immer wieder Bedingungen, obwohl sie das gar nicht dürfen, in Klammern weder aus religiöser oder kultureller Sicht. Nun haben ich und mein Freund beschlossen, dass er ohne sie kommt und das auch mit meinen Eltern besprochen. Und nun heißt es, ich wäre das Arschloch, weil ich ihn bei seiner Rebellion unterstützen würde. Ehrlich gesagt freue ich mich, dass sie nicht dabei sind, denn dann können sie mir diesen Tag zumindest nicht kaputt machen. Ich habe oft versucht, ihnen entgegenzukommen und frage mich jetzt, bin ich das Arschloch?
Nein.
Relativ eindeutig.
Ich glaube, da kann Jaren auch zustimmen, ja.
Bist du okay, Jaren?
Oh.
Eklig, wie sich verhält.
Richtig schlimm, ne?
Warte, das hat ja die Mutter von dem Freund gesagt. Ich habe mir diesen Satz auf Türkisch jetzt gerade im Kopf vorgestellt. So, hast du es auch so in den Kopf übersetzt? Wie sie es auf Türkisch so gesagt hat? So.
Ich weiß nicht, hast du es auf Türkisch wahrscheinlich schon.
Wahrscheinlich.
Ja.
Also wenn die schon so Dinge ernst, dann sprechen die wahrscheinlich zu Hause
auch Türkisch. Weil ich glaube, Deutsche sagen, also ich glaube, ich kenne keine Mutter, die wirklich was sagt.
Ja,
das sagt
deswegen.
Man halt im Türkischen.
Weil ich war auch so,
übersetzt man das auf
ich
Deutsch
war auch so, ja. Damn, so. Das ist ein Wort, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ja. Das klingt sehr hart.
Das war bestimmt auf Türkisch.
Ja, aber ich kenne halt eher, dass dieses, du steckst in eine rein, aber nicht in eine. Dürfen wir das sagen?
Ich piep euch alle eh die ganze Zeit.
Oh. Also, Girl, mach's einfach. Unterstütz ihn. Unterstütz ihn. Im Endeffekt, du heiratest ihn und nicht seine Familie. Das ist mein...
Sagst du irgendwie die ganze Zeit preachen, habe ich das Gefühl, ne? Also auf jeden Fall.
Ja, weil wir auch schon die letzten Tage sehr viel darüber geredet haben, privat. Wir wissen ganz genau, weil wir selber Türken sind, so diese alten Köpfe. Dieses, ja, so und so. Und ich finde es halt so krass, die Eltern kennen sich sogar untereinander seit der Kindheit. Yeah. Und dann sowas.
Ja.
Und dass die so einen Kontrollzwang haben mit Nein, dies. Und dass sie auch schon sagt, also voll viele sind ja dann öfters so dieses Nein, der ist nicht unsere Kultur. Und die sagt ja auch aus religiöser Sicht. Man sagt ja, Allah hat uns verschiedene Nationalitäten gegeben, dass wir einander kennenlernen.
Mhm.
Weißt du, dass sie auf diese kulturelle und diese religiöse Sicht, ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt Muslime sind, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich sogar in der Hinsicht dagegen verstoßen, denke ich mir, also okay, wie ehrenlos willst du sein?
Ich finde es auch immer richtig schlimm, wenn Eltern denken, dass sie entitled sind zu dem Glück ihres Kindes und entscheiden dürfen, was das Kind machen darf oder wie es zu machen hat. Und das geht einfach nicht. Wenn das Kind so heiraten möchte oder so den Antrag stellen möchte, soll es auch so machen. Eigentlich soll das Kind leiten und nicht sagen, es soll das so und so machen oder es soll einfach ein Ebenbild von mir sein. Das kann es einfach nicht machen. Der eine Satz war wirklich krass.
Ja,
das macht man nicht so. Freu dich für dein Kind. Das ist so voll glücklich. Ich möchte seine Freundin einen Ring schenken. Wo willst du da ranstecken? So, boah.
Das ist schon krass, ne?
Das geht gar nicht.
Also ich muss auch sagen, ich habe diese E-Mail geöffnet und schon als ich das gelesen habe mit dem, sie wollen, dass wir sie fragen, wie wir unsere Kinder nennen und so, da war ich schon so, okay. Also fand ich irgendwie schon krass. Und dann ging es aber immer weiter und es wurde immer schlimmer und ich war so... Okay, wow. Kann ich die Story überhaupt reinbringen? Aber da kam irgendwie so viel Schmerz auch mit dazu, dass ich so dachte, ich muss die reinbringen. Wahrscheinlich geht es auch anderen Leuten so, dass die vielleicht auch solche Strukturen haben. Und ja, ich würde auch sagen, sie ist auf gar keinen Fall das Arschloch, dass sie sich das ja überhaupt fragt und dass sie da auch geblamed wird. Vor allen Dingen, dass sie ihn da unterstützt bei der Rebellion. Also ich stotter ja schon, weil ich mir so denke, einfach nur so, what the fuck? Oder?
Ja.
Ich schön.
Also das mit der Namensgebung. Das ist bei uns auch bei mir auch so gewesen. Mein Name wurde, ich habe den Namen von meinem Opa bekommen.
Ah,
und das war auch so eine Geschichte von unserer Familie.
Mama hat schon diesen Namen gefallen. Und dann irgendwann kam der Name Ozan. Das war so, ja komm, wir haben ja schon den Namen Ömer, um unseren Opa zu gedenken. Und deswegen wurde es ja dein.
Meine Mama hat mir so erzählt, dass mein Name, dass ich eigentlich Ozan heißen sollte.
Mhm.
Und dann gab es die Familie, die gesagt hat, ja, aber was mit dem Namen von deinem Opa? Ömer hieß das. Und dann wurde Ömer mein Erstname, weil es einfach keinen Platz mehr gab zwischen Ozan und deswegen mussten sie es halt davor packen. Und deswegen ist Ozan mein Zweitname, weil die nennen mich Ozan, weil eigentlich war es ursprünglich geplant, dass es mein Erstname ist.
Ah, okay. Also war das bei dir auch so ein Familienentscheidungsding?
Schon irgendwie. Die haben es halt eingemischt. Da habe ich halt zwei Namen.
Kennt ihr das
heute
noch so zeitlich richtig, das so zu machen? Würdet ihr das anders machen? Oder hat das für euch auch noch... Also weil für mich, also wenn ich jetzt Kinder kriegen würde, ich wäre so scheiße, dass ich das mit meinen Eltern abspreche.
Ja,
nein, das ist mein Kind.
So eine Namensgebung ist halt...
Ja. Also, da frage ich meinen Partner, also, ey, mir gefällt der Name, was sagst du? Ja, perfekt.
Finde ich auch. Vor allem, ich finde den Namen wiederverwenden richtig komisch. Dann hat man so richtig so, er muss sich so und so verhalten, weil er hätte den Namen von der Person bekommen. Und dann verhält sie sich vielleicht nicht so und dann ist so, ah, da passt der Name aber nicht. Oder, oh, er entspricht dem Namen nicht.
Hast du das Gefühl, dass du so Pressure bekommen hast früher, dass du dich so verhalten sollst, weil sie die Person so in Erinnerung
hat? Habe ich gar nicht das Gefühl. Und ich habe auch das Gefühl in mir selber nicht, weil ich meinen Opa nie kennengelernt habe, weil der ziemlich früh gestorben ist.
Okay, also das ist auf jeden Fall heftig. Das mit dem Ring finde ich auch heftig. Und dieses Ganze, also auch drumherum mit der Kontrolle und dieser Rebellion anstiften, das klingt dann auch für mich irgendwie wieder so wie so der heilige liebe Sohn, der jetzt verführt wurde von der bösen, bösen Freundin irgendwie, nee, oder?
Ich habe das Ganze mir so Ding ins Vibe gegeben. Er ist der Erstgeborene. Wisst ihr, was ich meine?
Ich weiß, was
Weil ich es aus meinem privaten Umfeld kenne.
Okay.
Habe ich diesen Vibe abgekriegt. Er ist der erste Sohn für diese Frau. Also das gab mir diesen Vibe und deswegen denke ich, dass sie so dieses Ding jetzt hat, so oh, mein erster Sohn. Also man kriegt ja öfters mit, so bei uns im Umkreis, also ja, bei uns in den Kulturen, sage ich jetzt mal, ist so diese Erstgeborene, ist immer so, oh, der ist der Wichtigste, der ist der Heilige, der ist so, der ist der Erstgeborene. Weißt du, ich meine, das geht ja bis ins Königreich immer damals zurück. Also wenn du so überlegst, der Erstgeborene wird der nächste König. Nicht derjenige, der am besten ist, sondern immer der Erstgeborene. Deswegen ist für mich so dieses, der Erstgeborene ist immer was Besonderes. Ich glaube.
Ich finde es gerade so spannend, dass du das sagst, weil Ost und ich hatten letztens eine Folge, wo es um das Thema, also wo es eine Story gab zum Thema, wo sie gesagt hat, ist sie das Arschloch, weil sie so traurig ist, dass sie nicht das erste Enkelkind kriegen wird, praktisch von allen in der Familie. Und dann so darüber geredet hat, was es so für ein besonderes Ding ist, Erstgeborene zu sein und das erste Kind zu kriegen und alles. Und dass ihr das alles weggenommen wird von ihrer älteren Schwägerin. Und Os und ich waren halt total so, hä, das hat doch gar keinen Wert. Und wenn die Eltern dem Wert geben, haben die halt abgefuckt, so nach dem Motto. Und ist es wirklich so? Und ich finde es spannend, dass ihr das anspricht, weil wir haben da, glaube ich, also vielleicht...
Ihr seid ja auch beiden die Erstgeborenen.
Ja, wir waren halt also. Einfach special. Nee, aber... Oh, du siehst gerade sehr traurig
aus. Ja, alles gut.
Bist du okay?
Ja, ja.
Ja.
Du bist der Nesthocker. Chill mal, du wirst erst recht betitelt.
Wenigstens war ich der Beste.
Okay. Nee, aber wir haben da halt auch drüber geredet und wir haben das halt so, wir haben auch so gedacht, so, wow, wie viel Druck da vielleicht drauf ist. Und ich weiß es jetzt nicht, ob es jetzt der Erste ist. Die Frage habe ich mir tatsächlich gar nicht gestellt.
Nee, weil das kommt mir so rüber, weil die Mutter sagt, ja, du unterstützt ihn voll bei seiner Rebellion. Mhm. Das ist so, jetzt kann ich nicht mehr lenken, weil du da bist.
Ja.
Stimmt.
Ich glaub, das und das ist war das ja immer dieses, ich finde, das ist sehr oft, immer meistens bei den Erstgeborenen.
Ja, da stimme ich sowas von zu. Weil meistens ist es bei den Erstgeborenen so, den kann ich noch leiten, den kann ich noch so irgendwie stimmen, dass er das macht, was er möchte.
Bei den nächsten hast du aufgegeben.
Und beim nächsten
bei den nächsten funktioniert es nicht mehr so gut.
Beim nächsten ist halt so, ja, okay, aber der Fokus ist immer auf dem Erstgeborenen, weil der als erstes da war. Weil sonst, wenn der Zweitgeborene da ist, dann muss man ja quasi Aufmerksamkeit vom Erstgeborenen erstmal weggeben.
Was kriegt man dann so als Zweit- oder Drittgeborene zu hören?
Boah, je nachdem, entweder bist du als Zweitgeborener meistens so Schattenkind.
Meistens wird halt ziemlich runtergemacht, weil du nicht das machst, was sie möchten, ne? Weil du halt nicht so sehr gelenkt wirst wie beim Erstgeborenen, weil der macht dann eher das, was sie möchten.
Okay. Und ich finde, das letzte Kind ist immer so, ja, das ist das letzte Baby, was jetzt auf die Welt gebracht hat. Die muss ich
auch nochmal precious so.
Das kommt auch nochmal, das kommt meistens dann sehr viel Aufmerksamkeit, ja.
Okay.
Und ich glaube, deswegen auch das Ding mit der Rebellion, weil sobald die Freundin eintritt, hat der neuen Einfluss auf sich und fällt sich anders und sind die Mütter immer so, ja, das liegt an der Freundin, das liegt nicht an meinem Sohn, das liegt an der Freundin, dass er sich so verhält.
Deswegen meine ich, das gibt mir diesen erstgeborenen Vibe.
Das macht total Sinn.
Also es kann auch sein, dass er vielleicht nicht der Erstgeborene ist, aber wahrscheinlich eine ältere Schwester hat. Aber also so wie das rüberkommt, ist er der erste Sohn ist einfach.
Okay, spannend.
Nicht unbedingt Erstgeborene, aber dieser erste Sohn. Weil Mütter meistens irgendwie dieses... ein viel krasseres Verhältnis zu ihren Söhnen haben irgendwie meistens.
Ja, es ist oft so diese Tochter-Vater-Dynamik oder Mutter-Sohn-Dynamik.
Ja, und das gab es mir bei dieses, ja, du unterstützt ihn bei seiner Rebellion, wo ich mir denke, Alter, du bist seine Mutter, egal was, er sollte jetzt nicht auf die falsche Bahn gelangen, oder so. Aber du musst doch als Mutter dein Kind unterstützen. Und wenn er sagt, ich will sie heiraten, ich will eine Zukunft mit ihr, hier, guck mal, ich kaufe ihr das, dann sagst du, wow, das ist voll schön. Oder machst vielleicht noch einen Joke darüber und sagst, oh, den will ich auch haben.
Mhm.
Aber sagst doch nicht, steck das in, wo willst du es hier ranstecken?
Das ist halt schon sehr krass übergriffig und grenzüberschreitend.
Ja, definitiv.
Ich habe auch hier ein Update.
Stimmt, ich vergesse immer diese Updates.
Ja, wir haben ja auch nicht immer Updates. Es ist gerade sehr special, dass wir für alles ein Update haben.
Ja, aber ich habe jetzt schon ein paar Folgen mit dir mitgedreht und irgendwie vergesse ich entweder diese Kommentare oder diese Update irgendwie.
Aber ist doch gut, wir sind so voll im Flow drin und dann hole ich euch wieder zurück. Aber Das Update war, sie hat ja gesagt, dass die Eltern nicht mitkommen wollten zum Handanhalten. Mhm. Und anscheinend kommt jetzt aber die Oma mit. Und das ist dann für alle okay gewesen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ihr geht's immer noch sehr schlecht mit der ganzen Situation. Sie weiß halt gar nicht so richtig, wie sie drauf klarkommen soll. Und ich glaube, sie hat da auch sehr viel Druck. Und vielleicht können wir da auch noch mal so ein bisschen drauf eingehen und vielleicht ein paar gute Worte finden oder ihr da vielleicht auch noch mal so ein paar Ratschläge geben. Weil ich glaube, wir haben das vielleicht alle auch schon so ein bisschen durch.
Jetzt ganz kurz. Von dem Freund kommt die Oma mit.
Ja, genau.
Voll krass. Eigentlich sind doch meistens nur die Omas, die immer diesen krassen alten Kopf haben. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Dieses, nein, wenn deine Eltern sich, oh, deine Eltern machen es richtig, du bist hier der, der seinen Kopf woanders hingeht. So, wo bist du jetzt
geboren? Aber öfters so. Sind auch Omas dann auch so bei den Enkelkindern so voll protective und sind so, ja. Oh, die sind so süß, die sind so unschuldig. Und dann hilft das meistens, wenn man mit den Großeltern spricht, weil sie dich dann auch gegen deine Eltern verteidigen.
Ich weiß doch immer mit Omas.
So. Ja, genau. Genauso wie bei uns. Ja. Wir gehen manchmal zu unserer Oma, um über unsere Eltern abzulästern. Und das hilft. Deswegen glaube ich schon, dass es ganz okay ist, dass die Oma mitkommt.
Ich mach's halt echt zum Mom, das ist halt so lustig. Ich sag immer zu meiner Mutter, wenn ihr was sagst, so, pass auf, ich ruf gleich deine Mutter an, dann kriegst du was zu hören.
Ja.
Was können wir ihr denn aber noch mitgeben? Weil ich glaube, sie ist da echt gerade so unter Druck. Und habt ihr noch so Gedanken, was wir ihr sagen könnten oder an alle richten können, denen es so geht, was es vielleicht irgendwie so ein bisschen besser macht? Also ich glaube, was mir jetzt so als erstes einfällt, ist, sie soll den Weg gehen. Die sind ja noch sehr jung. Mhm. Also ich finde es auch krass, mit 18 zu heiraten. Aber ich denke mir halt so, hey, do your thing. Wenn das für euch das Richtige ist, dann macht's. Ich glaube, irgendwie so das Wichtigste ist, und das tut er ja auch schon, dass er sich so abgrenzt von der Familie und dass sie sich einfach darauf fokussieren, sich zusammen was aufzubauen und da so einen Zusammenhalt zu haben, auch eben mit den Familienmitgliedern, die sie dann noch unterstützen. Und alles andere ist dann vielleicht auch erstmal irrelevant. Oder was sagt ihr?
Das Ding ist, es erinnert mich sehr stark an was Persönliches von mir, gehört, mach's einfach. Also ich sag immer gerne diesen Spruch, du heiratest ihn und nicht die Familie. Und wenn er sogar sich selber von der Familie abgrenzt, dann ist ja so, er sieht, dass es falsch ist. Ihr seid euch sicher, dann macht's einfach. Weil irgendwann werden diese Eltern nachlassen, weil sie sich denken, okay, das ist mein Kind und ich sehe, oh, mein Kind stoßt mich jetzt ab.
Na, vor allen Dingen vielleicht, wenn es noch wirklich mehr Kinder gibt, die dann auch rebellieren, dann ist es dann irgendwann vielleicht auch normal. Und dann ist es nicht nur dieser Fokus auf diese Frau von ihm dann, oder?
Ja.
Was auch hilft, ist, er soll mit seinen Eltern reden. Also so wirklich knallhart und auch sagen so, ey, hier ist die Grenze. Wenn du weitergehst, tschüss. Meistens macht es dann doch noch Klick. Und ich hoffe, es macht bei denen Klick. Und dass sie zumindest bei der Hochzeit da sind und es eine schöne Hochzeit ist.
Finde ich einen guten Rat. Ozan, hast du noch was dazu hinzuzufügen oder soll ich in die nächste Story gehen?
Also ich möchte eigentlich nur sagen, dass es go for it, wenn ihr das richtige Gefühl habt. Wenn die Oma da ist, ist schön. Also ich finde, dass die Oma da ist, guten Kompromiss, weil ich mir echt gut vorstellen kann, dass die Oma gechillt ist. Aber es ist immer noch deine Ehe oder deine Hochzeit dann, dein Handanhalten. Wenn du es nicht dabei haben möchtest, dann sag das auch, weil es ist immer noch dein großer Moment und den musst du nicht mit jemandem teilen, wenn du es nicht möchtest. Und dann möchte ich noch sagen, die sind jung. Die sind 18 Jahre alt, sind seit 2,5 Jahren zusammen, also waren die 15,5, als sie zusammengekommen sind. Die haben wirklich noch kaum was erlebt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie zusammengelebt haben, weil ich glaube, keiner von den beiden ist ausgezogen. Also mein Rat wäre, zieht vielleicht erstmal zusammen. Die Ehe wird euch nicht davonlaufen. Schaut, ob ihr klarkommt, ob das dann auch mit der Familie besser wird.
Ja.
Aber im Endeffekt, wenn ihr euch das Versprechen gebt, dann müsst ihr auch nicht direkt heiraten. Das kann man schon machen. Aber überstürzt es nicht.
Ja.
Denkt darüber nach.
Was ist euer Take zum Thema Zusammenziehen? Direkt recht schnell in der Beziehung oder erst später?
Also mein erster Gedanke ist eigentlich eher später. Aber dann ist auch mein Gedanke, mach's lieber so schnell wie möglich. Dann siehst du schon, ob es was wird. Und hast du nicht quasi Zeit verschwendet, wenn es nichts wird. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn du es zu früh machst, dass ihr noch nicht wisst, wo eure Triggerpoints sind und es deswegen scheitert.
Also man hört bei vielen, oh, wir sind noch 3 Monaten zusammengezogen, ah, wir sind noch 3 Jahre zusammengezogen. Ich finde, erstmal so ein bisschen so chillen zusammen, vielleicht mal einmal so einen Kurztrip zusammen machen und dann so nach einem Jahr zusammenziehen.
Ja, ich glaube, das ist auch immer so subjektiv von Beziehung zu Beziehung.
Ja, ich glaube, das hängt auch echt als Mensch ab. So, was sind deine Trigger, was sind deine Traumata, weißt du, ich meine?
Aber auch so, wie eng ist die Beziehung und dementsprechend ist das immer, glaube ich, unterschiedlich. Ich finde halt, ich habe irgendwo mal gelesen, dass man in dem ersten Jahr oder im ersten halben Jahr viel mehr bereit ist, grundsätzlich Kompromisse in der Partnerschaft einzugehen. Das heißt, wenn du halt recht schnell zusammenziehst, bist du noch bereiter, mit deinem Partner zu reden und Kompromisse einzugehen, während wenn du nach, keine Ahnung, 3 bis 5 Jahren zusammenziehst, du dann schon so sehr gesettelt bist und Änderungen in deiner Partnerschaft schwerer erträgst und dass es dann eher daran zerbricht eigentlich. Fand ich auch voll spannend.
Ich kann mir vorstellen, ja. Ja, gell? Dass man noch so voll in dieser Verliebtheitsphase ist und so, ich mach gerne was für dich, ich gehe gerne Kompromisse ein. Und dann später halt nimmt das so ab, dann ist man so, nee, ich möchte das nicht mehr machen.
Ja. Und wenn du dann nach 5 Jahren zusammenziehst und es gibt irgendwie so ein paar Kleinigkeiten, die einen schon stören und dann zieht man zusammen und dann kommen halt so Sachen wie, hey, im Haushalt muss es so und so laufen. Dann bist du vielleicht so, hey, ich habe das jetzt die letzten 3 Jahre in unserer Partnerschaft so schon gemacht, warum soll ich das jetzt anders machen? Mhm. Also finde ich auf jeden Fall spannend. Muss auch jeder für sich entscheiden.
Ich würde sagen, wenn es sich richtig anfühlt.
Ja. Es gibt ausziehen kann man immer noch.
Ja, es gibt keinen in 30 Tagen. Also du kannst es nicht mathematisch rechnen, aber wenn es für dich richtig anfühlt, jetzt mit jemandem zusammenzuziehen, dann mach es.
Ich fände es irgendwie witzig, wenn es so eine Art Probezeit gäbe, dass man so Wohnhäuser hat, wo so Paare einziehen für so einen Monat.
Bis
das ist eine Nische. Ich
dachte mir auch gerade so.
Ich patentiert.
Voll die gute Idee, oder?
Das ist eigentlich schon voll smart,
so ein
ja.
Hochhaus oder so und dann ziehen halt da immer Paare ein in so ein furnished Apartment und dann wohnen die da so einen Monat und gucken, wie es läuft, können dann so bis 3 Monate verlängern. Und entweder es passt oder es passt nicht. Ja. Viel besser, als dass man das so zusammen das Apartment sucht und es dann so voll irgendwie an so Sachen gebunden ist, wie finanzielles. Und
schon smart. Es können auch zum Beispiel auch Nachbarn dort sein, die ein bisschen lauter sind. Dann sehen die auch, wie die mit Stress umgehen.
Ja, voll,
oder wie die mit Nachbarn umgehen.
Du hast so verschiedene Areas, so von wegen, du willst Lautstärke
Level testen. 1.
So. Level, ja, ich wollte sagen, so Level.
Gott, ich sehe das schon, wie so irgendwer, der so Trash-TV produziert, sich den Podcast anhört und sich so denkt, oh, Idee, oder so 2 Jahre.
Das mal raus. Ja, ich habe gesagt, ich patentiere das.
So auf Netflix, so die neue große Serie ist es dann.
Ja. Das war unsere Idee, beziehungsweise Maschas Idee. Also wir möchten markiert werden.
Ja, so sieht's aus, ne?
Was?
Okay, Leute, ich sehe schon, wir gehen lieber in den nächsten Post rein, bevor das hier sich weiter vertieft.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre. True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True Crime Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Story Nummer 3. Bridezilla Familiendrama. Ich, 27, habe mich vor circa einem Jahr mit meinem Freund verlobt und wir wollen in circa 3 Monaten heiraten. Alles läuft super und mit den Vorbereitungen sind wir schon ziemlich weit, da wir recht früh angefangen haben zu planen. Vor 2 Tagen hat mich dann meine Cousine angeschrieben und mir erzählt, dass sie nicht mehr zu meiner Hochzeit kommen kann. Nachdem ich ihr gesagt habe, dass ich es sehr schade finde, dass sie nicht dabei sein kann und nach dem Grund gefragt habe, warum denn nicht, hat sie mir erzählt, dass sie sich gestern verlobt hat und jetzt einen Tag nach mir heiraten will und deswegen nicht kommen wird. Zu Anfang habe ich ihr noch gratuliert, aber kurz danach wurde ich einfach nur sauer über das Datum. Warum muss man sich denn dasselbe Wochenende aussuchen wie die eigene Cousine? Ich habe sie gefragt, ob sie Oma und Opa denn auch einladen will, da ich schon gerne hätte, dass die beiden zu mir kommen und nicht so früh abhauen, weil die einen Tag später noch auf einer anderen Hochzeit sein müssen. Und sie meinte dazu nur, die werden doch eh nicht lange auf deiner Hochzeit bleiben, wird zwar sportlich für die beiden, aber das wird schon irgendwie klappen. Das heißt dann aber für mich, dass meine Großeltern erstens früher abhauen werden und zweitens am nächsten Tag zum Frühshoppen gar nicht erst kommen können. Sie kann es gar nicht verstehen, dass ich sauer bin, weil ich Angst habe, dass meine Familie von meiner eigenen Hochzeit eher weggeht, weil am nächsten Tag noch die Hochzeit von ihr ist. Es tut einfach weh und ich kann nicht verstehen, warum Familie sich gegenseitig sowas antut. Ja.
Das ist schon eine hässliche Situation.
Ist sie eine Bridezilla oder nicht?
Ja, auf jeden Fall.
Nein. Also, Bridezilla ist, dass sie ihm Unrecht liegt.
Ach so.
Ja, so ja. 100%.
Ich war, also weißt du, wie ich das frage? Ist sie das Arsch? Ja, Mann.
Also die Cousine, meinst du?
Ja, genau. Ja.
Also meine Frage ist erstmal, was ist Frühshoppen? Wisst ihr das?
Nein, das habe ich auch nicht verstanden.
Ich glaube, das ist so, kennt ihr das? Ich weiß nicht, aber irgendwie ist mir das eingefallen. Kennt ihr das aus alten amerikanischen Filmen oder Serien, dass wenn jemand geheiratet hat, dass sie so in Laden gegangen sind, so alles gescannt haben?
Nee.
Echt nicht? die haben so alles abgescannt und das war dann sozusagen die Hochzeitsliste für die Gäste, was das Brautpaar an Teller, Besteck und so für den Haushalt möchte. Ne? Also das würde ich jetzt unter Frühshoppen verstehen, dass man halt irgendwie zusammen einkaufen geht für das Ehepaar. Du kannst ja gleich googeln.
Ich google das jetzt sofort.
Genau. Wir sind nämlich, 21. Zeitalter.
Wir sind nämlich richtig verwirrt. Aha, in Bayern versteht man darunter zumeist ein Frühstück bestehend aus Weißwürstchen, süßen Senf, Brezeln und Weißbier. Da letzteres in Form von Shoppen, also das Bier, genossen wird, erklärt sich die Bedeutung des Wortes Frühshoppen. Gut, das war jetzt nicht ganz was Jahre.
Hey, jetzt shoppen.
Ich wusste das auch nicht. Ich wäre auch nie drauf gekommen. Ich find's cool, jetzt haben wir was Neues gelernt. Aber ich habe mich halt, glaube ich, schon so beim Vorbereiten kurz so gefragt, was ist das? Aber dachte, vielleicht wisst ihr das.
Boah, nächstes Mal bitte sagt uns, aus welchem Bundesland ihr kommt. Also, weißt du, damit man das so ein...
Aber ich glaube, wir hätten es ja trotzdem nicht gewusst.
Ja.
Ja, aber dann kannst du wenigstens, okay, Bayern, so, okay, haut hin.
Nachregelst früh shoppen auch irgendwo anders. Und wir haben jetzt das Bayerische im Kopf und denken, das ist jetzt das.
Da und dann kommt demnächst so eine andere Story und da passiert das so auch. Und wir sind so, Mann.
Das kennen wir.
Ja, genau. Aber wir schweifen jetzt ab. Ja. Was ist denn euer Take zu der Story?
Es gibt genügend andere Termine, um eine Hochzeit zu feiern. Also du musst doch jetzt nicht unbedingt... Für die Cousine ist es halt ein Jackpot, weil von ihr muss keiner so schnell verschwinden. Was das einzige, der einzige Nachteil bei ihr sein könnte, ist so dieses, alle sind kaputt, aber ich finde es halt schade um die Cousine. Und jetzt mal ganz kurz, die sagt, dass sie sich verlobt hat und hat sich einfach so ihrer Cousine gesagt, sondern so, ich komme zu deiner Hochzeit nicht. Ah, warum? Ja, ich habe mich gestern verlobt.
Stimmt.
Und meine Hochzeit ist genau einen Tag nach deiner Hochzeit.
Stimmt.
Das also das war mein erster Gedanke.
Ja. Du musst ja nachfragen, warum. Das heißt, die Cousine hat es ja gar nicht eingeladen.
Ja, das war gerade bei mir auch so ein Ratter in meinem Kopf. So, oh mein Gott, ja, stimmt. Das ist irgendwie passiv-aggressiv, oder bilde ich mir
es
das gerade ein?
Ist es auch, ja. Es ist frech, dass man weiß, wann der Hochzeitstermin ist, sagt, ja, ich kann nicht kommen, keinen Grund nennt oder so auch sagen, so, es tut mir voll leid, ich kann nicht kommen, ich bin voll traurig, sondern kann nicht kommen, weil ich mal eigenes Glück feiern möchte, einen Tag nach deiner Hochzeit und voll viele von deinen Gästen danach zu mir kommen.
Ich verstehe auch nicht, warum, vor allen Dingen, wenn sie ja weiß, wann das Datum ist, es gibt bestimmt so viele andere Wochenenden, wo man es machen kann.
Gibt's auch.
Warum man dann nach sagt, okay, wir müssen jetzt direkt in 3 Monaten heiraten und dann genau diesen Tag und das ist eigentlich voll der gute Punkt, also ich weiß nicht, ich stelle mir das gerade so vor, die Cousine ist so, ich mag meine Cousine gar nicht, was kann ich denn jetzt machen? Ich kann sie den Tag danach heiraten.
Man bräuchte schon so eine Vorgeschichte.
Ja.
Also ob irgendwas mit der Cousine vorgefallen ist, weil, wie du sagst, dieses Passiv-Aggressive, ich habe so das Gefühl, die haben keine Bindung und es ist halt so, okay, das ist halt meine Cousine, so, wir verstehen uns halt, aber da ist irgendwie dieses Aggressive in der Luft und wahrscheinlich tut die jetzt einfach so,
Ja, na, das wissen wir nicht, kann natürlich sein.
Ja, deswegen hätte ich gerne so...
mehr Infos.
Ja, so ein Vorgeschichte, eine kleine Vorgeschichte zumindest.
Aber ich finde, sie ist auf keinen Fall die Bridezilla. Auf gar keinen Fall. Und ich glaube, ich kann da auch verstehen, dass sie da so traurig einfach drüber ist. Ja. Weil man denkt sich dann auch so, voll der große Tag. Und am Ende ziehen dann die Großeltern oder auch andere Personen aus der Familie schon recht früh ab und sind so, wir müssen ja morgen noch dort sein.
Ja, muss ich dir vorstellen, ihre Tante oder Onkel, je nachdem.
Stimmt, die sind ja dann auch
wird ja wahrscheinlich auch nicht richtig da sein können, weil die ja für ihre Tochter da sein müssen.
Ja, vor allem safe passiert dann irgendwas last minute und die canceln dann sogar komplett und sind so, wir müssen noch irgendwas helfen. Ja,
also die Cousine hat Glück, weil da wird kaum jemand absagen bei ihrer Hochzeit, aber es gibt so viele Termine, es gibt so viele Tage im Jahr. Ja. Warum ausgerechnet diesen Tag?
Das ist einfach nur petty.
Vor allem dann auch, um nicht einzuladen.
Ja.
Dass man so nichts gesagt hätte. Einfach.
Vor allem, sie hätte nicht gefragt, ist so auf ihren Flitterwochen oder erfährt es so auf ihrer Hochzeit.
Ja, wenn Leute dann sagen, wir gehen noch zu deiner Cousine. Weißt du nicht, die heiratet morgen.
Das wäre richtig
so
schlimm.
Ja, mies.
Definitiv keine Bridezilla. Da ist es, glaube ich, relativ einfach. Ich meine, wir wissen jetzt nicht die Vorgeschichte. Vielleicht hat sie sich auch davor irgendwas total Krasses erlaubt. Wir arbeiten jetzt immer nur mit dem, was wir haben.
Aber ja, deswegen
ist so oder so ein Petty Move. Also selbst wenn da irgendwas davor war, du musst es ja nicht noch schlimmer machen, indem du es dann der Person heimzahlst, oder?
Ja. Hey, hier ist Ozan. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns auch gerne eine Bewertung und abonniert uns. Dankeschön.
Vielen Dank. Und wenn ihr auch eine Story hinschicken wollt, dann schreibt uns an mascha@herzpodcast.de und folgt uns auch auf Instagram. Vielen Dank. Okay, die nächste Story ist ganz schön krass. Das sollte ich vielleicht schon mal vorab sagen. Und Leute, die an Depressionen leiden, sollten hier vielleicht auch ausschalten oder weiterspulen, wenn sie sagen, dass es sie triggert. Seid ihr bereit?
Können wir jetzt auch aufstehen?
Nein. Ihr müsst es durchhalten. Ich
würde fragen, hältst du meine Hand?
Nein, wir sind ready. Ich bin ready.
Okay.
Ich bin immer ready.
Bin ich das Arschloch, weil ich meine Mutter über alles hasse? Mein Bruder hat letztes Jahr seine jetzige Freundin kennengelernt und die beiden haben mittlerweile auch ein Kind zusammen. Ich freue mich sehr, aber meine Mutter hasst die neue Freundin von meinem Bruder. Sie hält sie für faul und hässlich, obwohl das alles nicht stimmt. Meine Mutter hat sich sehr verändert, seitdem mein Bruder diese Frau kennengelernt hat, und das gefällt mir überhaupt nicht. Sie sagt Sachen, die überhaupt nicht stimmen, und denkt immer, dass ich lüge. Sie denkt außerdem, dass die neue Freundin von meinem Bruder schwarze Magie ausübt oder sowas in der Art. Aber, sorry, ich kann auch nicht ernst bleiben, wenn ich sowas höre. Aber wenn mein Bruder mit dem Baby und seiner Freundin mal bei uns ist, ist meine Mutter immer super nett und behandelt auch die Freundin sehr freundlich. Sobald sie dann aber weg sind, fängt diese Frau an, über die Partnerin meines Bruders zu lästern und sagt, dass er dumm sei, so eine hässliche Frau gefunden zu haben. Es nervt mich so sehr, dass ich gar nicht mehr nach Hause kommen will und deswegen jetzt auch öfter bei meinem Bruder schlafe. Sie nervt mich so sehr, dass ich mir manchmal wünsche, dass sie stirbt oder ich endlich ausziehen kann und diese Frau, die sich meine Mutter nennt, endlich hinter mir lassen kann. Ich würde ihr auch finanziell helfen, falls sie meine Hilfe braucht, aber sonst will ich sie nicht in meiner Zukunft haben. Ich hasse diese Frau, denn sie hat sich so sehr verändert und sagt manchmal Dinge wie, ich solle sterben gehen oder beleidigt mich unaufhörlich. Wenn ich ihr sage, dass es mir nicht so gut geht und ich vielleicht Depressionen habe, sagt sie nur, dass ich gar keine Depressionen haben kann, da ich ja noch nichts im Leben gesehen habe. Ich bin nur noch fertig und genervt und habe manchmal wirklich sehr schlechte Tage, weil ich auch in meiner Beziehung mit meinem Partner nicht immer die besten Entscheidungen treffe. Ich weiß einfach nicht mehr, wie es weitergehen soll und was ich tun soll.
Krass.
Richtig heftig.
Wirklich krass.
Also hier passen wir auf jeden Fall mit Samthandschuhen an, würde ich sagen.
Also erstmal die Frage, die ich mir gestellt habe direkt. Ist es der erste Sohn?
Das war auch. Ich schwöre, ich auch. Ich so.
Nach dem Talk, den wir vorher hatten.
War aber irgendwo die Anzahl, also die Alter bekannt. Das war so, ja, Mann.
Was ist ihr älterer Bruder? Und ja, also, keine anderen Geschwister also, im Spiel. Also wahrscheinlich schon.
Hätte nichts anderes erwähnt. Und wenn da was anderes wäre, hätten sie es wahrscheinlich erwähnt. Also ja, ich glaube, es ist der älteste Sohn. Ja, also schwarze Magie bezichtigen. Ich weiß ja nicht. Schon ein bisschen viel.
Ich war auch so, als ich es gelesen habe, kurz. Also ich will nicht disrespectful sein. Ich glaube, es gibt auch Leute, die daran glauben. Jeder soll machen, was er will. Aber ich war auch kurz so.
Also, dass sie die Person, die die Story gebracht hat, beleidigt, sagt, sie sterben soll.
Ja.
Macht man nicht. Also egal, wer du bist, das macht man nicht. Und da sind wir, glaube ich, alle einig, dass das zu viel ist. Das macht man nicht.
Ja.
Und dann so diese zwei Gesichter haben. Vor der Freundin dann so voll auf lieb sein und nett sein, aber dann, wenn sie weg ist, drüber lästern, auch nicht wenig, sondern viel. Das klingt, ich weiß nicht, das klingt psychisch krank vielleicht.
Auch so dieses, dass jetzt auf einmal die, also sie jetzt bezichtigt, zu lügen überall und immer. Und also das klingt ja total verrückt, oder?
Ja, also ich finde, das klingt auch nicht normal. Und dann, wenn die auch noch sagt, dass sie schwarze Magie benutzt, um was zu sagen, das klingt halt wirklich so, als wäre sie, als hätte sie irgendwas.
Ich hatte einen ähnlichen Fall im Freundeskreis und da wurde bei der Mutter tatsächlich Schizophrenie diagnostiziert.
Das war auch mein Gedanke, dass sie das haben könnte.
Und das war richtig schlimm. Ich werde da jetzt nicht mehr drüber teilen, weil ich jetzt auch nicht glaube, dass das jetzt hier reingehört, aber es war wirklich sehr, sehr hart für alle, die ganze Sache. Und ich bin auch total schockiert. Ich glaube auch, weil sie ja schreibt, sie ist noch nicht ausgezogen, dass da wahrscheinlich auch so ein Abhängigkeitsverhältnis besteht und dass dann auch irgendwie so ausgenutzt wird. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses zwei Gesichter haben vielleicht auch ist, weil sie hat ja jetzt angedeutet, sie wäre ja auch bereit, ihre Mutter finanziell zu unterstützen. Dass ich mich halt frage, ob der große Bruder seine Mutter finanziell unterstützt, wenn das schon so im Raum ist, so akut, im Sinne von, dass sie so freundlich zu den beiden ist, weil die beiden sie vielleicht auch finanziell unterstützen.
Ich dachte, dass man merkt, dass sie Schuldgefühle hat oder sich irgendwie schlecht fühlt, weil sie immer noch den Gedanken, dass sie sich um ihre Mutter kümmern möchte, finanziell in dem Fall, aber sonst nichts mit ihr zu tun haben möchte.
Also du meinst, dass sie so Schuldgefühle hat, weil sie ihre Mutter vielleicht auch irgendwie hasst oder so.
Ich glaube nicht das vielleicht, aber die Schuldgefühle, dass sich die Mutter dann aus dem Leben ausgrenzt und dann Schuldgefühle deswegen hat, weil sie immer noch ihre Mutter ist und sie deswegen finanziell beschützen möchte oder finanziell schützen möchte. Finanziell helfen möchte. Ja. Nichts mit Schutz. Weil sie halt, glaube ich, immer noch Schuldgefühle hat mit oder diesen Gedanken von, ich muss was zurückgeben, weil sie mich weil's, ja immer noch großzogen hat.
Weil es halt meine Mama ist.
Ja.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copper TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copper TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turid Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copper TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Versuch dich von deiner Mutter echt zu lösen, weil wenn sie es bei deinem Bruder macht, wer versichert nicht, dass sie es auch bei ihr macht dann? Ja. Also und auch diese Aussage mit, ja, was hast du schon im Leben gesehen, dass du Depression haben könntest, ist halt so, du musst nichts erlebt haben, was ja krasses. Für manche ist das schon ein Traumata, für manche ist das ein Traumata. Und ich finde es halt immer so dieses, du hast keine Ahnung vom Leben und dein Leben hätte ich gerne, mir würde es ja prima gehen, aber jeder nimmt ein Problem anders auf. Hey, das tut dir weh, ich würde heulen vielleicht. Ja. Weißt du, was ich meine?
Aber das erfordert ja Empathie, diesen Gedanken zu haben. Und die scheint die Mutter ja nicht zu haben, diese Empathie.
Ich muss voll so an Narzissmus denken, auch irgendwie. So leichte Züge, so ein ja bisschen, so weißt du. So, dieses, ich gebe dir ein bisschen Narzissmus.
Ja. Ist auf jeden Fall voll schwierig. Ich glaube, das Ding ist halt, ich weiß leider nicht, in welcher Situation sie ist, ob es gerade einfach, also ich meine, ihr kennt das hier ja auch, die Wohnungen sind mega teuer, ob man jetzt wirklich ausziehen kann oder nicht. Solche Sachen halt, also was da gerade ihre Situation ist. Aber wenn sie die Möglichkeit hat, sollte sie auf jeden Fall Grenzen setzen. Und ich kann auch voll verstehen, dass es ihr da so schlecht geht. Und ich glaube, du triffst es mit den Schuldgefühlen auch richtig, weil allein der Titel ihrer Mail war ja schon, bin ich das Arschloch, weil ich meine Mutter über alles hasse. Und ich finde, uns wird halt ganz oft suggeriert, dass du deine Eltern nicht ablehnen darfst, egal was sie tun.
Ich finde das ganz schlimm. Das ich sag immer, schlimm, es gibt, also bei jedem so, es gibt eine Mutter, es gibt eine Mutter. Es gibt Familie. Manchmal ist es einfach nur dieses Wort und manchmal ist es dieses Gefühl.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Also, so gesehen ist es halt deine Mutter. Die hat dich auf die Welt gebracht. Aber du fühlst nicht mehr, dass es deine Mutter ist, und das ist okay. Und ich finde, man sollte aufhören, in der Gesellschaft sowas zu sagen. Also natürlich, sie hat auch Schuldgefühle, aber würden jetzt meine Eltern, also unsere Eltern, irgendwas machen und ich bin so, okay, nein, ich will solche Menschen nicht in meinem Leben, also ich will mir das nicht antun, ich will glücklich sein, dann ist ciao. Und dann würde ich auch, es klingt hart, dann würde ich auch sagen, so okay, ich würde auch über diese Schuldgefühle, wenn es geht, drüber schauen und sagen, ja okay, die haben es verkackt, danke, dass sie mich auf die Welt gebracht hat, aber ich habe nicht nachgefragt, auf die Welt zu kommen, danke, dass ihr mich unterstützt habt, aber es ist eure Pflicht, weil ihr habt euch dazu entschieden, mich auf die Welt zu bringen und ihr habt euch dazu entschieden, mich jetzt nicht unbedingt vor die Feuerwehrwache hinzutun oder in eine Babyklappe. Es waren eure Pflichten, damit sind eure Pflichten zu Ende und tschüss. Also so versuche ich immer so eine Beziehung mit meinen Eltern zu sehen, weil das sind halt, vielleicht hilft es dir auch, aber es war halt die Pflicht deiner Mutter.
Also. Ich glaube, ich habe zwei Punkte. Also ich stimme dir voll zu. Mhm. Ich glaube, das Einzige, wo ich so bin, ist, sie hat ja gesagt, ihre Mutter hat sich so krass verändert in den letzten Jahren. Das heißt, wenn es wirklich was Psychisches ist, sollte man vielleicht erstmal versuchen, ihr Hilfe zu suchen. Die Frage ist natürlich, ob sie es annimmt. Ja. Es ist ein Unterschied, ob deine Mutter dein ganzes Leben schon so war oder ob du gemerkt hast, die hat in den letzten Jahren einen Knacks bekommen, irgendwas ist passiert. Und da finde ich es vielleicht wichtig. Und eigentlich sehe ich da auch nicht sie in die Verantwortung gezogen, weil sie noch sehr jung wirkt. Vielleicht irgendwie den Vater, falls es jemanden gibt, oder irgendwen in der Familie, dass man da approached und gemeinsam Hilfe für sie sucht. Aber dass da mal so eine Evaluierung stattfindet, ob bei ihr vielleicht alles okay ist. Mhm. So, also ich meine, im schlimmsten Fall, man hat ja auch so Storys schon gehört von Leuten, die so total soziopathisch wurden, weil die einen Tumor im Kopf hatten oder sowas. Also sowas will ich jetzt hier nicht gleich direkt an die Wand malen, so nach dem Motto. Aber man muss halt irgendwie erstmal abklären, vielleicht, hey, geht's ihr vielleicht ganz schlecht? Ist irgendwas passiert? So, was geht bei ihr im Inneren ab? Vielleicht ist bei ihr irgendein Traumata losgebrochen. Aber ja, es ist dann auch wiederum nicht die Verantwortung von ihr als die Tochter irgendwo. Ja. Ne? Es ist halt schwierig.
Vielleicht ist es auch irgendwo diese Eifersucht und das hat vielleicht mit ihrem inneren Kind was ausgelöst oder irgendwas, was Weil du hast ja nicht nur das innere Kind, du hast ja noch den inneren Jugendlichen und dann halt noch den inneren 20-Jährigen. Mhm. Vielleicht hat das bei irgendwas ausgelöst und deswegen wurde es so schlimm. Weil das kenne ich selber.
Ja, aber dann liegt es halt an der Mutter, sich Hilfe zu holen.
Auf jeden Fall, der Sohn kann halt die Hilfe anbieten. Also weißt du, dass die untereinander als Geschwister reden.
Ich frage mich auch, ob sie das ihrem Bruder erzählt.
Ja, bestimmt, weil...
Das wäre, glaube ich, ein guter erster Step, weil sie meint ja, die fahren da ja immer noch hin und das ist alles so ultra freundlich. Also es klingt ja so, als würde sie das so alles in sich behalten.
Ja, oder? Aber da hat auch irgendwas war dann und hat...
Dass sie bei ihm schläft, ja.
Ja, aber nein, auch, dass die Mutter gesagt hat, ja, sie beschuldigt mich der Lügen.
Ja.
Also wahrscheinlich hat sie es ihrem Bruder gesagt und der Bruder hat gesagt, hey Mutter,
was ist da los?
Meine Schwester erzählt mir das und das und dann weißt du, dass die Mutter sagt, hat die blöft.
Ja.
So, nein. So weißt du, ich meine? Oh, also das so
bitter. Weil ich hätte sonst gesagt, sie sollte sich dem Bruder anvertrauen und der scheint ja ein bisschen älter zu sein. Vielleicht können die dann zusammen das mit der Mutter so ein bisschen, dass sie da auch so ein bisschen aus dieser Mitte rausgenommen wird. Weil sie sagt ja auch, und darauf sind wir noch nicht angegangen, sie hat ja auch noch eine Partnerschaft, wo es ihr dann auch nicht drin gut geht, weil sie dann auch da oft eben vielleicht nicht die richtigen Entscheidungen trifft. So ganz genau hat sie es jetzt nicht beschrieben, aber es war wichtig genug, um es in die Mail zu packen. Mhm. Und da ist jetzt so mein Gedanke, wenn du in so einem ungesunden Umfeld bist, umgibst du dich dann vielleicht auch eher mit anderen ungesunden Menschen oder, um ohne jetzt zu sagen, dass der Partner irgendwie ungesund ist, vielleicht schaffst du es dann auch nicht, in der Partnerschaft der Mensch zu sein, den dein Partner bräuchte und auch nicht die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil einfach deine Kapazität so gefressen wird von dem, was zu Hause passiert. Und das spricht ja dann wieder dafür, dass sie sich von ihrer Mutter distanziert, ne?
Also das Beste, was sie jetzt echt machen kann, ist, bei ihrem Bruder zu bleiben. Da ein bisschen den Kopf runterzukriegen und dann vielleicht auch zu sagen, hey Bruder, komm, wir setzen uns zusammen. Was machen wir?
Was gibt's für Möglichkeiten?
Was können wir Mama anbieten? Hier die Nummern, hier die und die Adressen. Wir können sie anbieten, wenn sie es nicht macht, dann ihr Pech.
Ja.
Dann verliert sie uns.
Mehr kann man dann auch nicht mehr machen.
Ja, mehr, also mehr sollten die auch nicht machen.
Ja. Und zum Thema Depression, wenn ihr an Depressionen leidet, ich habe euch eine Anlaufstelle verlinkt, einmal für Menschen, die an Depressionen leiden, aber auch für Angehörige. Einfach, dass ihr da auch jemanden habt, wo ihr euch Hilfe holen könnt. Oh, das war jetzt nochmal richtig so ein... Das hat einen nochmal so richtig
down gemacht.
Das ist richtig down, ne? Ich habe noch eine Story und ich bin
nicht sicher... Hat die ein Happy End? Was hast du die mit dem Baby als letztes packen
sollen? Okay, jetzt
weiß ich... Weil es dann so ein Happy End ist.
Okay, weißt du was?
Weil das nehme ich gerade so down gemacht.
Die Kritik nehme ich an. Das nächste Mal ist die letzte Story eine gute Story, wenn es eine gibt, die so heftig ist.
Damit wir danach nicht so sad sind. Das hat gerade schon down gemacht.
Ja, also es tut uns echt leid.
Wir wünschen dir echt das Beste.
Auf jeden Fall. Ja, dann würde ich jetzt in die letzte Story gehen. Ich habe leider ein schlechtes Gedächtnis, also ich weiß leider auch nicht mehr, worum es darin geht. Das heißt, wir alle drei werden überrascht.
Alle so, wow.
Ja, aber ich freue mich drauf. Guten Abend. Ich hätte da eine Story für euch zum Thema Bin ich das Arschloch? Mein Verlobter und ich haben vor einiger Zeit eine schwere Zeit erlebt. Sein Arbeitgeber ist insolvent gegangen und ich habe beim Ausbildungsgehalt die ganzen Finanzen aufrechterhalten müssen. Wir sind dadurch gerade so über die Runden gekommen. Meine Familie wusste, dass wir deswegen in vielen Dingen einfach kürzer treten müssten. Wir konnten keine Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenke kaufen und das war für seine und meine Familie auch vollkommen in Ordnung, in Klammern zumindest vorerst. Zu Weihnachten haben wir uns entschieden, trotz dessen einen neuen schönen Weihnachtsbaum bei Amazon zu kaufen, das ist keine Werbung, weil wir uns einfach ein schönes Fest machen wollten und uns einfach wenigstens zur Weihnachtszeit mal von den finanziellen Sorgen befreien und einfach ein wenig die Weihnachtszeit genießen wollten. Meine Schwester hat das mit dem neuen Weihnachtsbaum mitbekommen und gefragt, wie viel er gekostet hat. Wir meinten einfach, dass mein Verlobter den von früher hatte und wollten es dabei belassen. Meine Schwester hat uns aber nicht geglaubt und weil sie mein Amazon-Passwort hat, hat sie sich in meinen Account eingeloggt und geschaut, ob ich den gekauft habe. Natürlich wurde sie fündig. So hat sie das natürlich in der Familie auch rumerzählt und meinte, wir können keine Geschenke kaufen, aber dafür haben wir Geld. Richtig krass, oder?
Toxischer? Die Schwester.
Aha. Sie hat daraufhin viel schlecht über uns geredet und mein Bruder hat mir davon erzählt. Ich wusste, dass sich jemand bei meinem Amazon-Account angemeldet hat, weil ich die Login-Benachrichtigung bekommen habe und wusste auch dadurch, dass es nur sie gewesen sein konnte. Als ich sie auf die Benachrichtigung angesprochen habe, hat sie es abgestritten und eine Lüge nach der anderen aufgetischt. Sie hat mein Vertrauen dadurch komplett verloren. Erst als ich erzählt habe, dass unser Bruder mir davon erzählt hat, dass sie heimlich reingeschaut hat, da hat sie es zugegeben und mir dann auch noch Vorwürfe gemacht. liebe ich ja auch, ne? Das ist so, du baust Mist, aber machst Vorwürfe. Ja. Ich habe versucht, mit ihr darüber zu reden und wollte eigentlich nur, dass sie einsichtig ist und eingesteht, dass ihr Verhalten falsch war. Sie sollte sich einfach dafür entschuldigen, aber leider hat sie das nicht getan. Jetzt steht unsere Hochzeit kurz bevor und ich habe mich entschieden, sie nicht einzuladen, weil ich kein Vertrauen mehr in sie habe. Meine Eltern finden, ich reagiere über und drohen mir damit, dass sie nicht zur Hochzeit kommen, wenn ich sie nicht einlade. Mein Verlobter steht hinter mir und versteht meine Entscheidung, aber sagt, ich soll es mir überlegen, weil er nicht will, dass ich es am Ende bereue, sie nicht eingeladen zu haben. Und wenn meine Eltern ihre Drohung wahrmachen könnten, ich davon auch sehr enttäuscht sei bei unserer Hochzeit. Bin ich das Arschloch und ist meine Entscheidung die richtige? Auf eure Meinung bin ich gespannt. Ich glaube, Yaren darf anfangen, weil Yaren hat so viel geschnauft in der Story.
Okay, 3, 2, 1. Nein. Nicht das Arschloch. Ich finde es halt richtig frech von denen zu sagen oder richtig frech von denen zu denken, dass sie wirklich in einer finanziellen Notlage sind, sich nichts mehr leisten können, nicht mal Geschenke für andere Leute, obwohl da Leute meistens Schuldgefühle bekommen, wenn die andere Leute nicht schenken können. Wenn die bei sich so sich zurückschrecken müssen, sind die so, ja, ist halt so. Mhm. Aber wenn sie anderen Leuten nicht schenken können, dann fühlen die sich meistens richtig schlecht.
Ja.
Und das müssen die sogar machen. Dann wollen die einmal, ich weiß nicht, wie lange das jetzt so war, ich schätze mal vielleicht ein Jahr, dann wollen die einmal sich was gönnen wirklich. Mhm. Und nicht, die gönnen sich immer was. Und einmal möchten sie einfach ein schönes Fest haben. Ja. In Weihnachten, ein Weihnachtsbaum. Um den zu sehen, um sich irgendwie gut zu fühlen.
Ja.
Und dann wird denen so ein schlechtes Gewissen angeredet. Und dann wird ihnen nicht mal vertraut und wird geguckt, das einmal, dass man einfach in den Account reinguckt, das macht man nicht.
Schon sehr übergriffig.
Das ist ein sehr großer Vertrauensbruch. Und dann einfach den vor der Familie so einen schlechten Ruf zu geben und zu sagen, guck mal, die können sich einen Weihnachtsbaum leisten, aber nichts für uns. Mhm. So, hey, wir waren dort. Wir haben uns die Zeit gefunden, dass wir bei euch sein konnten. Vielleicht haben die was gebacken, ich weiß nicht. Vielleicht konnten die nichts schenken. Aber selbst wenn die nichts backen konnten oder sowas. Sie waren dort, sie haben eine Notlage. Dann gönn denen das so einfach, dass sie sich mal was von gönnen wollten. Und hab Rücksicht, dass sie nicht alles kaufen konnten.
Ja,
ich weiß nicht, ich verstehe unter Familie, dass du es nicht mit Geld kaufst.
Ja.
Ich weiß, wenn ich irgendwann mal in einer finanziellen Notlage bin und Ozan hat Geburtstag und ich sage, hey Ozan, ich habe dir was gebacken, gekocht, ich kann dir nichts kaufen. Ozan würde sagen, ah ja, das ist das beste Geschenk, was du mir gemacht hast.
Ja,
ja.
Voll. So, also das ist für mich Familie. Und dass sie einfach erstens in diesen Account reingeht, so, wer bist du? Und dann ist noch überrumprallt. Wahrscheinlich konnte sie es einfach nicht ertragen, kein Geschenk zu bekommen.
Also ich stimme euch voll zu. Und ich finde, was sie ja eigentlich, also was die Schwester ja eigentlich damit aussagt, ist, ich habe Anspruch auf euer Geld und eure Geschenke. Und das finde ich so krass. Weihnachten ist halt einfach das Fest der Liebe. Und ich sehe es halt genauso. Also so, wenn wir jetzt knapp wären oder ihr jetzt knapp wären und ihr kommt einfach nur zu meinem Geburtstag zum Beispiel und sagt, hey, wir hatten das Geld, um herzukommen, aber wir haben jetzt nicht das Geld, um dir irgendwie ein Geschenk zu machen. Ich freue mich einfach mega, dass ihr überhaupt da seid. Darum geht's doch dann eigentlich, dass man Quality Time miteinander verbringt und sie dann da so schlecht zu machen. Ich frage mich dann aber auch so, wie ist die Familie bitte drauf?
Also, ja, gell, das sogar die Eltern drohen. Ja, wenn du das machst, wir kommen nicht zur Hochzeit.
Also sorry, wenn ich jetzt irgendwie von dir hören würde, dass Yaren sich in meinen Account eingeloggt hat und dann rumerzählt, dass ich hier nichts schenke, aber mir irgendwie ein Weihnachtsbaum ist jetzt auch nicht so teuer.
Selbst wenn er teuer ist.
Ist ja egal, es geht
um Sachen. Im Endeffekt musst du dich selber im Leben glücklich machen.
Eben, und dann, ey, wenn du mir das so erzählst, wenn du mir das so erzählst über Ozan, dann wäre ich halt so, hey, warum lockst du dich da ein? Das ist sein Geld, das sind seine Entscheidungen. Also sorry, da hat doch niemanden, die beiden zu bevormunden.
Ja.
Und vor allem, sie erzählt ja von einem Ausbildungsgehalt, hat sie beide finanziert.
Das dachte ich wirklich auch.
Hart an der Grenze sein. Somit
die wussten bestimmt, wie viel netto das ist.
Ja, und dann bestimmt wahrscheinlich noch das Arbeitslosengeld 1 oder 2 von dem Partner. Das ist halt wirklich nicht viel so. Das reicht wahrscheinlich gerade so. Und wenn die dann einfach sagen, hey, sorry, nee, dann wollen wir dich auch nicht dabei haben, nach so einem schwerwiegenden Vertrauensbruch, völlig fair.
Das ist aber noch leugnet.
Gell?
Erst wenn man sagt, ja, Bruder hat es mir erzählt, du bist so, oh, okay, jetzt kann ich nicht mehr lügen. So, hey, wenn doch jemand auf dich zukommt und sagt, hey, so und so, versuch's nicht. Ja. Versuch dich nicht rauszureden, weil die Person weiß es und ist nur auf die Reaktion von dir gespannt.
Ja.
Und wenn du da noch lügst, ist es einfach, du bröckelst immer mehr und mehr Vertrauen sozusagen
ab. Ja. Und was mich auch mega getriggert hat, ich weiß nicht, wie es bei euch war, war das, dass sie, als sie es dann nicht mehr abgestritten hat, gewechselt ist in Vorwürfe.
Mhm. Ja.
Also diese Täter-Opfer-Umkehr auch in dem Moment. Oh mein Gott, da war ich auch total so, sag doch einfach, hey, das war mega scheiße von mir. Es tut mir richtig leid. Ich habe dein Vertrauen gebrochen und ich habe über dich geredet, statt für dich da zu sein. Statt vielleicht zu sagen, hey, wenn dir das unangenehm ist, dass du den anderen nichts schenken kannst, dann lass doch zusammen was schenken und du gibst einen ganz kleinen Teil dazu, damit du dir vielleicht auch die Blöße nicht geben musst, falls es für dich was ist, was dich so mitnimmt und wofür du dich schämst. Statt da wirklich so helfend zu sein. Also das ist für mich dann auch keine Familie.
Ja, ich habe ja auch schon gemeint, es muss für Leute richtig peinlich sein, wenn sie irgendwo auftauchen ohne Geschenk, wenn jemand Geburtstag hat, dass man denen nicht hilft. Ich habe auch in der Story nicht einmal gehört, dass sie gesagt hat, dass die Familie denen finanziell geholfen hat. Also ich hoffe es oder ich kann mir vorstellen, dass sie es gemacht haben. Also wurde nicht erwähnt. Und wenn sie es nicht gemacht haben, dann finde ich schon
ehrenlos.
Ehrenlos und dann noch frech, sowas zu sagen und auch die ganzen Vorwürfe zu machen. Wenn du bei der Hochzeit bist, ohne Geschenk, man freut sich über die Anwesenheit. Aber wenn die jetzt zur Hochzeit kommt, dann soll sie dann wenigstens auch ein krasses Geschenk geben. Weil anscheinend ist ja die Anwesenheit nicht gut genug.
Geschenke sind sehr wichtig.
Die Geschenke müssen das Beste sein. Da sind wir wieder beim
Thema Pettiness. Ja. Ja, voll.
Aber dann auch scheiße von den Eltern, dass sie dann sagen, ja, wir kommen dann nicht. Und so der Schwester den Rücken geben.
Obwohl sie ja gelogen hat und dann sie noch sagt, sie ist das Opfer.
Ja.
Ich habe jemanden umgebracht. Nein, sie hat mich zu dieser Tat verleitet. Weißt du, so macht sie es nicht.
Also wir haben ja auch keine Angst, in diesem Podcast mal zu sagen, wenn die BeitragsschreiberInnen irgendwas machen, wo wir sagen, hey, da sind wir jetzt nicht einer Meinung zu. Aber ich glaube, hier kann man echt sagen, so Alter, geht gar nicht und geht's ja auch nicht so gut damit. Ich würde aber auf jeden Fall bei meinen Grenzen bleiben. Und dann soll halt die Schwester darunter leiden und sich drüber aufregen und sowas. Und wenn die Eltern dann halt meinen, dass sie sich da wirklich für die Schwester entscheiden, dann ist es zwar mega traurig, aber dann sieht man halt auch insgesamt so ein bisschen, wie die Eltern zu ihr stehen. Also mega schmerzhaft, aber ich würde es halt auf jeden Fall auch durchziehen.
Dann hast du aber eine Antwort.
Ja.
Dann weißt du, wer Familie ist, also wer das Wort ist und wer das Gefühl ist.
Ich finde auch dieses, das ist deine Familienangehörige XYZ, deswegen muss die bei diesem Event dabei sein.
Muss sie nicht.
Totaler Bullshit.
So. Außer sterben musst du gar nicht, sage ich.
Sehr deprimierend, aber ja.
Aber nein, weißt du, was ich meine?
Bittere Wahrheit.
Es ist ja so.
Ja.
Also, faktentechnisch.
Sie ist auf keinen Fall das Arschloch. Ich glaube, da sind wir alle.
Auf jeden Fall nicht.
Voll die Dilemmasituation. Wenn sie die nicht einlädt, dann fühlt sie sich wahrscheinlich schlecht, kann ich mir vorstellen. Ja. Aber wenn sie die einlädt, kann ich mir gut vorstellen, dass es halt passiv-aggressiv wird oder aktiv-aggressiv, dass dann wirklich irgendwas passiert, kann da jetzt nicht irgendwie gut rauskommen, sondern nur weniger schlecht.
Okay, vielleicht kommt noch die Vernunft von der Schwester.
Aber ich weiß nicht, ich würde es auch nicht annehmen, wenn ich wüsste, es ist nur um des Friedens willen.
Ja. Also, ja, das sowieso das nicht.
Könnte ich dann auch nicht. Ich müsste dann wirklich Reue in der Person sehen und nicht einfach so ein, ach ja, mein Gott, dann tut es mir halt leid, kann ich jetzt kommen. So.
Ja, nee, das ist keine Entschuldigung.
Ganz ehrlich, mein Rat wäre auch echt so, mach die Hochzeit ohne sie und wenn deine Eltern halt nicht kommen, dann haben sie halt einfach Pech gehabt. Du hast einen Partner, Slay Girl und enjoy die Hochzeit. Das ist so.
Ja,
ja und du hast einfach deine Antwort. Ja. Wer für dich da ist und wer nicht für dich da ist.
Oh Mann, ja, also an so Hochzeiten wird es dann auch immer. Ich meine, wir haben jetzt gestern der Transparenz will auch eine Hochzeitsfolge aufgenommen und da war es ja auch so dieses Drama und oh mein Gott, alle Emotionen kochen hoch von allen Seiten. Es ist immer schwierig, wenn dann so toxische Familiendynamiken vorhanden sind und man es irgendwie allen recht machen will, aber man auch für sich selbst Grenzen setzen will. Und ich glaube, da so den, ich weiß nicht, muss man da, ich würde gerade sagen, da den Spagat zu finden, aber warum soll ich denn einen Spagat finden, wenn es um meine Grenzen geht eigentlich?
Aber es ist auch deine Hochzeit.
Ja, eben.
Warum soll ich es dir gerecht machen? Oh, die passt der Stuhl nicht, hol dir einen neuen Stuhl. Nimm deinen Stuhl von zu Hause mit von mir aus. Dir passt mein Essen nicht und du weißt, ich werde das Essen servieren. Nimm dein eigenes Essen mit.
Ja.
Also es ist mein Tag. So. Eigentlich solltest du auf mich gucken, nicht ich auf dich.
Du sollst einfach froh sein, dass du eingeladen bist.
Ja. Ich will von euch, wenn ich heirate.
Teilen möchten.
Ja, ich will, wenn ich heirate, ich will, dass ihr so. Ihr seid da. Deine Tastbury, deine vor Jahren, deine Zeit.
Oh, warte.
Ja. So, das will ich von euch.
Ich glaube, es wird eh richtig crazy, wenn du heiratest. Ich sehe dich so irgendwie so.
Später, ich mache so Blitzhochzeit.
Ich glaube,
so, heiratet. So.
Aber das fände ich aber auch süß.
Das wäre schon süß.
Ich wäre auch.
Aber ich würde da gucken, dass ich einen Fotografen habe, damit ihr so teilt.
Oder macht doch danach noch so ein Fest. Einfach so.
Nein. Wenn ich so eine Hochzeit mache, von der keiner eine Ahnung hat und keiner dabei ist, dann mache ich so viele Fotos, dass ihr eigentlich denkt, ihr wart dabei.
Du photoshoppst uns so rein und bist so, hey, ich fand die Hochzeit voll schön damals, du nicht? Hä, was?
Hey, ChatGPT, kannst du die beiden Bilder zusammenfügen?
Ich finde so Geschichten, die ihr so untereinander geredet haben könntet. Und ich erzähle das so krass und sage so, hey, ihr habt einfach voll viel getrunken.
Ich glaube, ich habe sogar mal gehört, dass wenn man ein Bild sieht, das so krass gefotoshoppt wurde, das Gehirn sich selber in der Geschichte ausdenkt, dass man wirklich da war.
Wirklich?
Weil das Gehirn, glaube ich, nicht damit klarkommt, dass das Bild und das, was gesagt wird, nicht miteinander stimmen.
Oh mein Gott, du kannst so in 2 oder 4 Stunden das menschliche Gehirn so austricksen, dass man dir einen Mord vorwerfen könnte. Auf jeden Fall.
Sind wir am Ende der Folge angelangt. Wir freuen uns mega, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns auch mega, dass ihr uns die Stories anvertraut habt. Das ist nämlich auch voll der Vertrauensbeweis. Mhm. Und ja, danke fürs Zuhören. Schickt uns gerne noch mehr zu, wenn ihr wollt, dass wir eure Stories bringen. Jetzt habe ich schon wieder bring gesagt. Ja, bring. Ich habe es heute irgendwie mit dem BR. Aber ja, wir halten es kurz. Macht's gut. Euch noch eine gute Zeit. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielleicht auch wieder mit Osan.
Vielleicht. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Danke für euer Vertrauen.